Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser wunderbaren Stadt Fulda werden am 29. Januar zwei Menschen, die gerade vor mir sitzen, mit ihrem gesamten Ensemble nach Fulda kommen und dort spielen. Und zwar rede ich von der Affirmative. Vor mir sitzen Claudia Behlendorf und Paul Ziemer. Hallo ihr zwei.
Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
Schönen guten Tag, ich freue mich auch sehr.
Hier sein dürfen ist übrigens sehr schön, dann ist es eine Premiere. Wir nehmen diesen Podcast direkt in Mainz auf. Ich war heute bei einem Kurs bei euch beiden, beziehungsweise bei dir, Claudia. Und wir nehmen diesen Podcast direkt danach auf.
Ja, Shaggy, du hast dich fantastisch geschlagen.
Das wollte ich hören. Wir können ja gleich nachher nochmal über deine Regiearbeit bei mir sprechen. Das machen wir später auch nochmal. Aber wir reden ja heute über Impro-Theater. Ihr seid ja eine Improvisationstheatergruppe. Vielleicht erklärt ihr unseren Hörern, die das nicht kennen, die nicht genau wissen, was ist Impro-Theater eigentlich ganz genau, was das ist.
Ja, Improvisationstheater, das ist Theater aus dem Moment. Das bedeutet, es gibt kein Skript, kein Drehbuch, keine festgelegten Charaktere oder Schauplätze. Alles entsteht live aus den Inspirationen des Publikums, aus dem Moment heraus. Und das hat natürlich jede Menge Situationskomik. Deswegen ist es auch tatsächlich für uns eher Impro-Comedy als Impro-Theater.
Weil Faust kriegen wir einfach nicht hin. Und deshalb machen wir was Lustiges anstattdessen.
Faust hat auch gar nicht so einen hohen Unterhaltungswert. Deswegen mache ich auch lieber Impro-Comedy. Ohne das jetzt in das, die Leistung in Abrede stellen
direkt
zu wollen.
Direkt mal Goethe gedisst hier am Anfang.
Du redest gerade vom Anfang. Kommen wir doch ganz vorne bei dir erstmal an, Claudia. Du bist in Berlin geboren?
Genau, ich bin in Berlin-Wedding geboren. Wer Berlin kennt, weiß, dass das ein im dreckigen Herzen der Hauptstadt ist.
Wedding.
Genau.
Aber du bist dann relativ schnell, hast deine Schule, dein Abitur in Namibia gemacht. Wie kam das denn?
Ich war ein sehr ungezogenes Kind und eine noch ungezogenere Jugendliche. Also da hat vielleicht die Hauptstadt auch nicht geholfen.
Okay.
Und es war tatsächlich so, dass sich meine Eltern nicht mehr zu helfen wussten, weil ich nicht mehr zur Schule gegangen bin. Also ich habe einfach chronisch geschwänzt. Meine Mutter hat mich zur Haupttür reingebracht. Also sie hat mich irgendwann wirklich dann auch mit 14 zur Schule gebracht und ich bin zur Hintertür wieder raus. Und dann haben meine Eltern irgendwann beschlossen, dass das Einzige, was noch hilft, ist, das Land zu verlassen. Und haben sich dann, die sind Lehrer, haben sich dann überall beworben und so ist es dann Namibia geworden. Und dann sind wir dort hingezogen, weil die an der deutschen Schule unterrichtet haben.
Okay, das wusste ich gar nicht. Ich habe kurz überlegt, es gab ja mal diese Serie Die strengsten Eltern der Welt, wo auch kennt ihr die? Ja. Wo dann auch die Kinder irgendwo hingeschickt wurden, teilweise in andere Länder. Das habe ich mir kurzzeitig überlegt, als du angefangen hast.
Ich muss sagen, ich wusste auch nicht, dass es eine erzieherische Maßnahme war, dass ihr nach Namibia gezogen seid. Nein, wusste ich nicht.
Also in Windhoek ist die Schule tatsächlich mit einem Elektrozaun gesichert und einem Pförtner. Das heißt, ich konnte einfach nicht mehr schwänzen. Also ich konnte physisch nicht mehr aus dieser Schule raus. Und man hatte auch noch eine Schuluniform. Das heißt, sogar wenn du dich irgendwie unter dem Elektrozaun durchgegraben hättest, würdest du immer noch, wir sind tatsächlich auch mal durch den Zaun geflüchtet, als er kaputt war, aber würdest du immer noch ziemlich schnell enttarnt werden draußen aufgrund deiner Uniform.
Okay.
War gut für mich, war gut.
Also glaube ich kenne dich ja jetzt mittlerweile. Also eine böse Frau oder eine schlecht, oder was wolltest du gerade sagen?
Ungezogen ist sie nicht mehr.
Ungezogen, naja.
Ein bisschen.
Aber in welcher Sprache war das denn dann?
Also die Schule ist auf Deutsch und auf Englisch, okay. Aber Afrikaans ist auch halt eine der offiziellen Sprachen, wurde auch viel gesprochen und ansonsten gibt es auch noch 12 amtliche weitere Sprachen, die ich aber nicht alle spreche. Also Nama zum Beispiel oder Oshibambo.
Und du bist dann, also als du fertig warst mit der Schule, seid ihr dann wieder zurück nach Deutschland?
Genau, weil ich dort nicht studieren durfte oder ich hätte gekonnt, aber es wäre sehr, sehr teuer gewesen. Und deswegen bin ich dann wieder zurück nach Berlin und dann auch relativ schnell nach Mainz.
Ja, Mainz ist die Stadt, wo du heute quasi wohnst, wo
genau.
Man auch die Affirmative findet. Hast du da schon Berührung mit Theater oder mit Impro gehabt?
Ja, ich habe tatsächlich immer, immer, immer Theater gespielt. Also auch in dieser ungezogenen Phase bin ich tatsächlich dann super bekifft. Nicht zur Schule, aber ich bin auch zum Theater gegangen. Ich weiß nicht, wie qualitativ hochwertig meine Beiträge da waren. So direkt davor noch einen Joint geraucht. Aber das war das Einzige, was ich immer gemacht habe.
Ja.
Und habe dann halt zuerst viel geskriptetes Theater gemacht. Und dann habe ich hier in Mainz jemanden kennengelernt, Manuel Speck, der heute auch noch Impro macht in Karlsruhe. Und der hat mich dann zu dem mitgenommen, was dann die Affirmative später werden sollte. Also ich war quasi, in der zweiten Probe war ich schon dabei.
Okay. Und hast du da auch schon mit dem Gedanken gespielt, das vielleicht irgendwann mal hauptberuflich zu machen?
Nein, das wäre auch völlig absurd gewesen.
Aber hast du den Wunsch vielleicht gehabt, wenn du auch schon so gern Theater gespielt hast?
Ich war tatsächlich mal an der Ernst Busch in Berlin und habe mir das so angeschaut. Und da wurde aber gesagt, es wird viel Wert auch auf Singen gelegt. Und da habe ich mich dann direkt disqualifiziert gefühlt, deswegen habe ich das gelassen. Aber das Impro-Theater, was wir damals angefangen haben, war so amateurmäßig. Mhm. Ich glaube, das kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen, wenn man uns auf der Bühne sieht. Aber da wäre jeder Gedanke, dass irgendjemand dafür Geld zahlen würde, völlig absurd gewesen.
Ja, und ich kenne das Video vom ersten Auftritt.
Aber das war ein Jahr später. Dann kannst du dir mal vorstellen, wie diese erste Probe war.
Das war schlimm.
Es hat sich tatsächlich jemand das Bein gebrochen in dieser Probe direkt.
Ja. In der zweiten Probe.
Quasi. Also in der zweiten Probe, wo ich dabei war, ja.
Ja, bei uns, also bei unserer zweiten Probe in Fulda, bei der ersten Probe bei den Spontanisten hat sich der Matthias das Handgelenk verstaucht bei der allerersten Probe, beim Aufwärmen ganz am Anfang.
Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Das ist ein gutes Zeichen, der macht es bestimmt später professionell.
Na, es zeigt auf jeden Fall den Unterschied zwischen professionellen Impro-Spielern und Amateur-Impro-Spielern. Also die einen überleben. Ja.
Aber du hast dann tatsächlich Jura studiert. Wie kam denn da der Schritt, dann Jura zu studieren? Von einem ungezogenen Mädchen zu einer Jurastudentin?
Ja, also ich war ja dann in diesem Elektrozaun sehr lange. Da habe ich überlegt, ich muss doch was Anständiges machen. Ich konnte irgendwie nichts Besonderes, hatte ich das Gefühl. Und ich glaube, das ist für viele bei Jura so ein Auswahlkriterium. Und dann habe ich es einfach mal angefangen und fand es dann eigentlich auch ganz okay.
Und du bist auch dann dabei geblieben. Du hast das zweite Staatsexamen, beide Staatsexamen jeweils mit gut abgeschlossen.
Ja, richtig. Tatsächlich habe ich aber beim zweiten eigentlich schon nur noch Impro gemacht, also auch beim ersten in der Examsvorbereitung. Ich weiß, dass ich vor meinem schriftlichen Examen und vor meinem mündlichen habe ich jeweils abends eine Improprobe noch gehabt bis 22 Uhr. Also da war meine Prioritätensetzung schon ganz klar und habe dann auch nie gearbeitet als Juristin oder als Anwältin. Ich habe auch nicht die Anwaltszulassung, weil ich dann zu dem Zeitpunkt schon angefangen habe, Geld zu verdienen mit Impro und dann das einfach immer mehr zum Mittelpunkt meines Lebens gemacht habe. Und ich habe aber dann noch dieses zweite Staatsexamen fertig gemacht, weil ich bin ja eine Deutsche und ich brauche ja mein Jodeldiplom. Und dieses Gefühl von, ich habe jetzt dieses Papier, was ich mir übers Bett hängen kann oder irgendwo in einen Ordner heften kann, verleiht dann doch so ein bisschen Sicherheit.
Und es ist was du natürlich selber nie über dich selbst sagen würdest. Aber es ist ja auch schon so, dass es das drittbeste zweite Staatsexamen in ganz Rheinland-Pfalz war, das du geschrieben hattest zu dem Zeitpunkt von dem Jahrgang.
Vielen Dank, Paul Ziemer. Wir verkaufen uns ja auch gegenseitig.
Ne? eine ungezogene, aber bescheidene Frau sitzt hier vor uns, Paul. Wir sind jetzt im Jahr 2011, ist es richtig?
Könnte so ungefähr, 2013 war 2013. Ich, glaube ich, fertig mit dem zweiten Staatsexamen.
Aber 2011 hast du noch andere Dinge gestartet. Ich habe hier stehen Referendariat, Promotion im Infektions. Nennen, Investition.
Ja, das war 10 Jahre später, Shaggy. Das war 10 Jahre später, das Infektionsgeschehen.
Ein freudscher Versprecher. Promotion im Promotion im Investitionsschutzrecht. Was heißt das? Erklär uns das mal ganz kurz. Also du hast es auch nicht fertiggestellt.
Nee, das war meine Doktorarbeit, die ich da nochmal kurz vielleicht schreiben wollte, aber irgendwie so richtig eigentlich auch nicht. Und da ging es um internationales Investitionsschutzrecht.
So.
Aber wir haben heute sehr viel mehr mit Infektionsschutzrecht zu tun, muss man schon sagen, fairerweise. Da geht es um die internationalen Handelsabkommen, also zum Beispiel sowas wie CETA oder TTIP, was ja mal viel in den Medien war, Schiedsgerichte, ja.
Und du hast als Rhetorik- und Argumentationscoach noch gearbeitet. Was heißt das genau und für wen?
Genau, für die Uni, weil ich musste ja irgendwie, bei Jura ist es so, dass wenn man eine Doktorarbeit schreibt, dass man dann nicht Geld fürs Doktorarbeitsschreiben bekommt, wie ja bei vielen naturwissenschaftlichen Fächern, sondern man muss eben noch irgendwie Geld verdienen. Und das habe ich gemacht, indem ich die Studis an der Mainzer Uni gecoacht habe im Auftreten und im Argumentieren, weil die an internationalen Wettbewerben teilgenommen haben, zum Beispiel in Hongkong und in Wien, in Buenos Aires. Das war dann auch immer ganz nett, da konnte ich auch immer rumreisen und habe da immer ganz viele Impro-Menschen kennengelernt. Also ich habe dann in Hongkong Impro gemacht, ich habe in Buenos Aires Impro gemacht. Das war super, super Job. Und das hat einfach Spaß gemacht, mit den Studis zu trainieren und war dann auch gar nicht so weit weg vom Impro irgendwie.
Ja, gefühlt. Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich bei dir war, da lief doch gerade so ein Wettbewerb parallel.
Und ja,
du warst
stimmt. Irgendwie,
du warst bei so einem Live-Ticker, du warst da fasziniert. Ja, jetzt sind sie noch eine Runde weiter und du bist immer noch richtig begeistert, immer noch mit dabei,
gefühlt. Es ist eine Familie, diese Mut, also es nennt sich Wismut oder überhaupt Mut, das ganze Ding. Und das ist auf jeden Fall, wenn du da einmal drin bist, ein bisschen wie beim Impro-Theater, dann kannst du da auch nicht mehr raus. Und es war auch damals auch schon mehr als ein Job, sondern ganz viel Leidenschaft und Spaß und wie bei einer Fußballmannschaft, aber du kennst halt jeden Einzelnen.
Und es ist halt Jura.
Und es ist halt Jura.
Ja, gut.
Und du hast es eben schon gesagt, die ganze Zeit auch parallel schon Impro gespielt. Und irgendwann kam dann so ein kleiner Mann auf dich zu und ist dann auch Teil dieser Gruppe geworden. Weißt du noch, wie Paul ist?
Entschuldigung, bin ich das?
Daran kann ich mich nicht erinnern, aber Paul kam dann auch noch irgendwann.
Hallo, ich möchte Impro machen. Wutzi, wutzi, wutzi.
Aber das war damals ja noch nicht die Affirmative. Das wart noch die Schlaraffen damals, war das noch so? Oder habt ihr noch einen anderen Namen gehabt, Schlaraffen?
Nee, da hießen wir noch die Schlaraffen. Da durften wir noch die Schlaraffen heißen, ja. Genau, der kam auf uns zu über einen Freund, aber vielleicht weiß er das auch selber noch besser, wie er zu uns kam. Der kleine Mann.
Ja, vielleicht dein erster Eindruck von Paul, bevor wir generell über Paul sprechen.
Ich möchte an dieser Stelle das Interview abbrechen, bitte.
Paul war ein kleiner Mann mit sehr langen Haaren.
Ja, das stimmt.
Und weil er so klein war, schleiften sie auf dem Boden. Nein,
Paul ist ja gar nicht so klein. Das ist ja auch nur ein Running Gag, den wir immer bei Paul auch nutzen.
Er hatte aber tatsächlich noch richtig lange Haare und war halt so ein Studi mit gerade Anfang 20 und ein Metal-Dude. Und hat fantastisch, wirklich fantastisch Impro-Theater gespielt. Also ich kann mich noch an diese erste Probe erinnern. Wir haben da einfach so eine offene Probe gemacht, weil wir gemerkt haben, wir werden zu alt oder wir dachten das. Wir brauchen jetzt irgendwie ein bisschen frisches Blut.
Kleine Männer.
Wir brauchen kleine Männer, wir sind zu groß. Und da waren ganz viele Leute und ich kann mich tatsächlich noch an diese erste Szene erinnern, die Paul improvisiert hat. Weil ich bis zu dem Zeitpunkt auch immer, und das glaube ich auch bis heute noch, denke, es gibt jetzt nicht sowas wie Naturtalent. Das glaube ich auch heute noch. Ich glaube einfach oder weiß inzwischen, dass Paul sehr früh angefangen hat zu üben in seinem Leben und einfach schon sehr trainiert war zu diesem Zeitpunkt und auf jeden Fall einfach ein absolutes komödiantisches Gespür hatte, dass wir waren begeistert. Und ich weiß noch, dass wir an dem Abend Bier getrunken haben zusammen alle und eigentlich nur über Paul geredet haben. Paul Ziemer.
Paul, kannst du dich noch an die erste Probe erinnern?
Ich finde, Claudia kann ruhig weiter erzählen.
Alle waren sehr groß.
Ich kann mich tatsächlich überhaupt nicht mehr wirklich an die erste Probe erinnern. Ich weiß noch, dass ich da ankam. Und es war tatsächlich so, das ist ja unser verbindendes Element, dass ich habe zu dem Zeitpunkt ja studiert und ich wollte irgendwas Cooles machen. Und ich habe zusammen mit einem gewissen Herrn Manuel Speck studiert.
Ach so, ich dachte gerade, dass wir studiert haben und was Cooles machen wollten, ist unser verbindendes Element, weil du hast halt schon Filmwissenschaft studiert und nicht Jura.
Ja, ja. Nee, also ich habe schon was Cooles studiert, aber Manuel Speck hat mit mir zusammen Filmwissenschaft studiert gehabt hier in Mainz. Und eigentlich wollte ich eine Theatergruppe suchen, so geskriptetes Theater, weil ich noch nie von Impro-Theater gehört hatte zu diesem Zeitpunkt. Und Manuel kam dann so auf mich zu und meinte so, hey, hier, ich bin in diesem Ensemble. Vielleicht hast du ja mal Bock, wir haben jetzt in 2 Wochen eine offene Probe, wo wir so nach Leuten suchen.
Deine Beine sehen stark und gesund aus, komm vorbei.
Ja, gefühlt. Die brechen nicht so schnell durch. Ja. Und dann war ich dann da bei dieser offenen Probe und wir waren so, ich glaube, 10 Leute oder so. Und ich kann mich nur noch an diesen ersten Kreis erinnern. Und danach wurde es ein Blur und ich bin getanzt und ich habe gesungen und ich bin über die Bühne geschwebt und am Ende bin ich wieder gelandet und alle haben mich entgeistert angeschaut. Es war wie so im Film, weißt du, du landest so, nachdem du so noch Farben siehst und drehst dich und alles verschwirrt so. Alle haben mich angeguckt und dann hat die erste Person angefangen zu klatschen, dann die zweite Person geklatscht und sind alle aufgestanden, haben geweint. Haben Blumen, Unterhosen und Rosen auf die Bühne geschmissen.
Dieser kleine Mann.
Ja. Nee, aber ich habe keine Ahnung, was für eine Szene habe ich denn da gespielt?
Impro-Theater-Szenen nachzuerzählen ist so eine Sache, die man nicht tun sollte. Ich kann nur die kurze Zusammenfassung ist, du warst ein Opfer.
Ja, das hört sich cool an. Da wäre ich auch voll begeistert von mir gewesen.
Weißt du noch, wann dir Claudia das erste Mal aufgefallen ist?
Naja, sie war halt die Person, die diese Probe angeleitet hat. Okay, ne? Also von dem her direkt von Anfang an. Da war ich so, oh krass.
Er ist diese große Frau. Sie ist schön, klug und witzig und so groß.
Und hat kürzere Haare als ich, wer ist sie? Aber ungefähr.
Man muss vielleicht mal sagen, dass ich 1,59 Meter groß bin, um das in Kontext zu setzen.
Ich bin 1,73 groß. Aber wir hatten tatsächlich in etwa die gleiche Frisur, als ich bei der Affirmative und damals Schlaraffen angefangen habe.
Ja, richtig. Hat sich aber verändert, die Frisur auch.
Ja, danke Shaggy. Ja, sind halt nicht mehr da. Hm. Nix mehr.
Aber lass uns bei dir auch nochmal ganz von vorne anfangen. Du bist in Kassel geboren, du bist auch ein Hesse.
Ein Nordhesse. Das ist mir wichtig.
Okay.
Weil in Hessen ist es ja häufig so, dass Hessen gleichgesetzt wird mit Südhessen. Und ein hessischer Akzent, beziehungsweise hessischer Dialekt, ist ja eigentlich der südhessische Dialekt. Und Nordhessen, ich weiß nicht, wie es dir als Osthesse geht, man wird ja immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, weil eigentlich ist ja Südhessen das Wahre, so Offenbach, Frankfurt, Wiesbaden. Und so Fulda und Kassel sind dann so die blöden Onkel, die auch immer bei der Familienfeier rumsaufen, so gefühlt.
Wobei wir wissen, dass natürlich die Nord- und die Osthessen eigentlich die coolsten Hessen sind.
Richtig, die halten ja alles zusammen irgendwie.
Ganz genau. Wann hast du mit Theater angefangen?
Ich war ein sehr lautes Kind. Ich war auch sehr ungezogen. Das heißt, ich habe schon sehr früh Theater gemacht, im Sinne von rumgeschrien.
Dann stelle ich die Frage anders. Wann hast du angefangen, Theater zu spielen?
Eigentlich super früh. Also meine Mutter war alleinerziehend und hat mich dann relativ schnell aus dem Haus kriegen wollen, früher immer. Und hat dann mich so in Horts gesteckt und in Stadtteilzentren, die so Feierabendbetreuung quasi gemacht haben, damit meine Mom halt arbeiten kann und Geld verdienen kann. Und da waren immer diese sozialen Veranstaltungen, die dann für Kinder so im Alter von 6 Jahren aufwärts waren. Und das war halt super häufig Theater. Und da habe ich dann angefangen, Theater zu spielen, war dann auch in der Theater AG super früh und habe eigentlich immer, wirklich seitdem ich in der Grundschule bin, schon immer Theater gespielt.
Sowas ist ja auch total wichtig. Und Claudia, du wolltest gerade was sagen?
Ja, du hast ja auch gemodelt.
Ja, danke Claudia, dass du diese Geschichte jetzt rausholst.
Ich erfahre heute ganz viele Geheimnisse von euch. Warum erzählt ihr mir das sonst nie? Warum ist denn da Mikrofone vor uns?
Naja, man muss sagen, ich war kurz davor, ein großer Modelstar zu werden. Mein Durchbruch wurde mir aber jäh entrissen von mir selbst. Und zwar war ich ein Kontestant bei der Mr. Lichtenberg-Wahl. Ich war nämlich auf der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Kassel. Und es war so, dass irgendwann Leute durch die Klassen gelaufen sind und gesagt haben, wir wollen eine Mr. Lichtenberg-Wahl machen beim Sommerfest. Und habe ich mich bereit erklärt, weil ich dachte, ja geil, Bühne mache ich.
Ich bin groß, ich sehe gut aus.
Ja, ich fantastische kann das. Haare. Ja. Und das war so in der 7. Klasse oder so. Und es gab so drei Phasen, so Casual Wear.
Bademoden?
Bademoden tatsächlich, ja, auch ohne Scheiß Bademoden. Und so Smart Wear. Und dann habe ich mir meine drei Freundinnen von damals, also gute Bekannte, um das klarzustellen, eingeladen, mit nach Hause, und dann haben wir meinen Kleiderschrank durchforstet und haben so nach drei Stilen gesucht, unter anderem meiner geilen Speedo-Badehose, mit der ich dann so auf die Bühne gegangen wäre. Und dann hatten wir noch die grandiose Idee, meine Haare zu färben. Weil es war so, ja, so Paul, deine Haare sind so ein bisschen langweilig. Also haben wir die so schwarz gefärbt, aber so die Färbung, die relativ schnell wieder rausgeht. Und dann hat mich meine Mutter mit dem Auto dahin gefahren und ich habe mich schon so mega unwohl gefühlt. Und dann kam dann so eine meiner Freundinnen an und meinte, da fehlt noch Gel in den Haaren, und hat mir so Gel in die Haare geschmiert. Und irgendwie habe ich da in dem Moment gemerkt, Paul, das ist eine richtig scheiß Idee. Und der Siebtklässler Paul hat natürlich das gemacht, was jeder vernünftige Mensch tut, wenn er merkt, dass es jetzt eine richtig scheiß Idee ist. Ich habe angefangen zu weinen und bin weggerannt. Zu meiner Mutter, die gerade einen Parkplatz gesucht hat, und dann sind wir nach Hause gefahren.
Hast du wirklich geweint?
Ja, natürlich habe ich geweint. Ich habe wirklich geweint.
Vor den Freundinnen?
Ja.
Das ist sehr mutig. Also ich glaube, es gibt nicht viele Jungs in der 7. Klasse, die weinen würden.
Ich weiß nicht, was mutiger gewesen wäre, zu weinen in diesem Moment oder auf die Bühne zu gehen.
Aber klüger auch für den weiteren Verlauf deiner Karriere war, glaube ich, dass du nicht in deiner Speedo mit den schwarzen Haaren auf der Bühne gestanden hast, obwohl ich sehr gerne die Fotos gesehen hätte.
Ja, ich glaube auch. Vor allen Dingen habe ich am Ende herausgefunden, es gab neben mir nur noch einen weiteren Kontestanten. Es gab nur 2 Leute insgesamt, die angetreten sind. Und das war ein Bekannter aus der Klasse, der auch schon zweimal sitzen geblieben ist, der dementsprechend auch deutlich größer war, deutlich muskulöser war als ich, der hat sich dann einfach nur in die Bademode eingeschmissen und sich eingeölt und ist dann auf die Bühne gegangen. Das ist die Erzählung, die mir zugetragen wurde, weil ich war ja nicht da. Aber die Leute wussten das nicht. Das heißt, vor dieser Veranstaltung hat die ganze Schule natürlich noch nach mir auf dem Schulhof gesucht. Aber ich war zu Hause und habe Pokémon gespielt, glaube ich.
Das ist so eine großartige Geschichte, das wusste ich auch nicht.
Vielen Dank, Claudia, auch.
Aber bist du dann Zweiter geworden, inoffiziell?
Ich glaube, ich glaube, irgendwo muss ich noch meinen Pokal abholen, glaube ich, für den zweiten Platz von Mr. Lichtenberg.
Und da wurde er entdeckt von der Affirmative.
Ja, noch nicht gleich, also es war ja noch ein paar Jahre letztendlich später. Du bist dann zum Studium aber nach Mainz gegangen.
Richtig. Ich komme ja so aus der Generation irgendwas mit Medien und bin dann fertig mit der Schule gewesen. Und ich wusste, so irgendwas mit Medien will ich machen und eigentlich wollte ich da schon auch auf die Bühne. Also ich habe schon überlegt, ob ich bei einer Schauspielschule anfange, habe es dann aber nicht gemacht, weil ich mir dachte, nee, ich mache was Anständiges. aber ich weiß noch, dass in meinem Abi-Buch steht, da steht so, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Und da steht bei mir, auf den Bühnen dieser Welt als Comedian und Moderator.
Ja.
Ist nicht schlecht, ne? Und übrigens in der ersten, man hat ja im ersten Klassenzeugnis, was man bekommt, ist ja immer so ein schriftlicher Text. Ne?
Ja.
Und da steht bei mir auch, Paul liest begeistert Texte in verschiedenen Rollen vor und beteiligt sich beim Rollenspiel enthusiastisch. Also es war letztendlich schon irgendwie in der DNA angelegt. Ich habe dann mich entschieden, irgendwas mit Medien zu studieren, habe mich überall beworben, in Köln, Paderborn, Mainz, so alles, was so im in der Peripherie von Kassel war. Und in Mainz habe ich die erste Zusage bekommen von Filmwissenschaft, von dem Studiengang. Und da habe ich gedacht, ah ja, Mainz klingt gut, ist nicht so provinziell wie Paderborn, ich ziehe nach Mainz.
Während dieses Studiums hast du dann die Affirmative oder in dem Fall die Schlaraffen auch gefunden.
Ich habe ein Jahr lang studiert, habe dann gedacht, irgendwie muss ich ein bisschen mehr Connections hier nach in Mainz finden, weil ich noch relativ so allein auf weiter Flur war und bin dann auf die Affirmative gestoßen. War dann aber erstmal nur ein kurzes Vergnügen, muss man sagen. Ich war dann 3 Jahre, glaube ich, erstmal nur da, ne? Bevor ich wieder weggezogen bin.
Ja, aber so kurz ist das ja gar nicht, 3 Jahre. Das ist ja dann schon eine lange Zeit. Wo bist du denn hingezogen?
Dann bin ich nach Kopenhagen gezogen, weil ich immer noch war, irgendwas Anständiges muss ich in meinem Leben machen. Ich kann ja nicht nur von Impro-Theater leben, was damals auch noch überhaupt keine Option war, so in meinem Kopf. Und dann bin ich nach Kopenhagen gezogen, um was Anständiges, jetzt richtig, nachdem ich Filmwissenschaft studiert habe, habe ich mir gedacht, jetzt studierst du wirklich was Anständiges und habe Videospielwissenschaften studiert in Kopenhagen für 2 Jahre im Master. Bin da hingezogen, ich hatte eine Wohnung für 2 Monate und dann keine mehr. Und dann habe ich 2 Freunde gefunden, wo ich gefragt habe, kann ich bei euch auf der Couch pennen für so eine Woche, bis ich eine Wohnung gefunden habe? Die haben gesagt, ja klar. Und dann habe ich 9 Monate auf der Couch bei denen im Wohnzimmer gewohnt. Irgendwie war das Künstlerleben schon immer das, was mich angezogen hat.
Aber du hast ja dort in Kopenhagen auch Impro-Theater weitergespielt.
Ja, und das ist halt das Ding, dass ich da in Mainz, als ich angefangen habe, Impro-Theater zu spielen, war mein soziales Umfeld, hat sich so von 0 auf 100 verbessert. Also es waren plötzlich so viele coole Leute, die du kennengelernt hast oder die ich kennengelernt habe.
Diese ganzen großen Menschen.
Ja. Und in Kopenhagen sind ja relativ kleine Menschen, die Dänen sind ja eher klein. Da dachte ich, da kann ich ein bisschen besser connecten auch. Und war am ersten Abend, als ich in Kopenhagen war, habe ich direkt schon einen Improkurs gemacht. Also ich hatte meine Sachen noch nicht ausgeräumt, ich hatte mein Bett noch nicht bezogen und war schon im ersten Improkurs, den ich da besucht habe. Beim ICC, das damals noch nicht so hieß, das Improv Comedy Copenhagen Theater, das sich gerade in diesem Jahr gegründet hat, als ich nach Kopenhagen gezogen bin. Und das war ein ziemlicher Glücksfall für mich, muss ich sagen, weil ich dann einmal in den Kursen war und dann auch ziemlich schnell, als dieses Theater gegründet wurde, in dem Ensemble des Theaters mitspielen durfte. Und dann habe ich dann 2 Jahre lang da eigentlich jede Woche 2 bis 4 Shows so gespielt, auf Englisch, was mir meinem Englisch super krass geholfen hat. Ich konnte vorher eher gebrochen Englisch. Ja, so war das. Krass.
Lass uns gleich, bevor wir zurück zur Affirmative und auch generell zum Impro nochmal kommen, nochmal deine anderen Stationen direkt ein bisschen nicht chronologisch durchgehen. Du hast ja jetzt auch da noch du machst parallel gerade noch eine Schauspielausbildung hier in Mainz.
Richtig, weil ich denke, ich muss was Richtiges machen in meinem Leben. Ich kann ja nicht nur vom Impro-Theater leben. Also mache ich eine Schauspielausbildung.
Was? Du verdienst da Geld? Ich dachte mal, du zahlst da was.
Ja, ich zahle da Geld. Ja, ich habe mir gedacht, ich bin ja jetzt langsam auch nicht mehr der Jüngste. Irgendwann ist ja jeder von uns zu alt zum Schauspiel studieren, weil die ja eigentlich ab 25 schon so einen Strich machen. Und da bin ich auch schon zu alt gewesen, als ich angefangen habe. Aber ich dachte, ach komm, am Ende bereust du es, dass du nie eine Schauspielausbildung gemacht hast. Und fürs Impro-Theater bringt es dir bestimmt auch was. Und es ist eine coole neue Erfahrung. Und deshalb mache ich jetzt seit 2 Jahren eine Schauspielausbildung und bin jetzt fast fertig.
Du bist auch Teil des Sketch-Ensembles vom Unterhaus hier in Mainz. Wie kam da die Zusammenarbeit?
Das ist auch eine lustige Geschichte, weil damals hat das Unterhaus vor 2 Jahren eine neue Intendanz bekommen. Stefan Denzer hat das gemacht. Der ist jetzt nicht mehr im Unterhaus, war aber für 2 Jahre die Intendanz. Der kommt aus dem ZDF, der hat da die Heute-Show mit ins Leben gerufen. Der ist unter anderem für
die Anstalt.
Die Anstalt und auch für
Switch Reloaded.
Nee, nicht Switch Reloaded, dieses andere Deutschland Sketch History.
Sketch History war das.
Sketch History hat er auch noch mit gegründet quasi und mit ins Fernsehen gebracht. Und der ist ins Unterhaus gekommen und wollte Comedy ein bisschen mehr ins Unterhaus bringen und hat dann direkt ein Sketch Ensemble gegründet. Und wir sind auf ihn zugegangen, weil wir zu dem Zeitpunkt für unser Impro-Festival hier in Mainz eine Location gesucht haben. Das heißt, wir haben Stefan Denzer angeschrieben und gefragt, hier, hast du Bock, vielleicht mit uns zu kooperieren? Das hat letztendlich dann nicht funktioniert, weil da ein paar Sachen nicht so ganz gepasst haben, räumlich, terminlich, wie es halt immer so ist. Aber der Kontakt zu Stefan war da. Und Stefan hat halt auch gesehen, dass hier schon in Mainz eine große Impro-Comedy-Community ist. Und dann waren wir auch relativ schnell im Writers Room vom Unterhaus, haben da Sketche geschrieben. Und dann war eine Ausschreibung für Sketch Ensemble und da habe ich mich beworben und dann bin ich da reingeraten.
Was du auch noch machst, was ich gar nicht wusste, habe ich in der Vorbereitung zu diesem Podcast in den Unterlagen gelesen. Du warst auch als Schauspieler beim Kika dabei gewesen. Also nicht als Lichtdubel für eines der Kinder, nein, tatsächlich als Schauspieler da.
Richtig, das machen Claudia und ich beide tatsächlich seit inzwischen 3-4 Jahren ungefähr. Mhm. Es gibt so eine Sendung, die nennt sich Puplus, die läuft im Kika und im ZDF. Das ist so eine Wissenssendung, so ein bisschen das, was früher und jetzt ja auch immer noch die Sendung mit der Maus war, so ein bisschen in diese Richtung gehend. Und am Ende gibt es bei der Sendung mit der Maus ja immer Captain Blaubeer. Und beim Pur Plus gibt es das Letzte. Und da sind so ein paar Sketche. Und da brauchen die immer Schauspieler. Das macht eine Produktionsfirma hier aus Mainz, die nennt sich Autorenkombinat. Und die ist dafür zuständig für das Letzte. Und die haben dann irgendwann Claudia weggecastet. Und über Claudia bin ich dann dazugekommen. Und es ist super, es macht fantastisch viel Spaß.
Also wir behandeln da so wichtige Themen auch für die Kinder, fürs Leben auch, wie zum Beispiel Schleim.
Wir haben jetzt neulich beide in so einem Sketch mitgespielt, wo man so eine Harry Potter Persiflage gesehen hat zum Thema Schlangen, war die Serie, die Folge. Und ich hatte so einen Wasserschlauch in der Hand und ich sehe so, also es sieht so ein bisschen nach Sexparty aus, muss man sagen, dieser Sketch.
Es ist ganz, also man kann sich das eigentlich nicht anschauen und fragen, also man fragt sich schon, wie ist das ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gekommen? Weil wir sind so 2 begeisterte Mitschülerinnen von Harry Potter und er hat diesen riesigen Schlauch in der Hand und spritzt halt so damit rum.
In sein Gesicht,
in seinen Mund. Schluss in sein Gesicht.
Findet man das irgendwo in irgendwelchen Mediatheken?
Ja.
Okay. Einfach das Letzte, einfach Pur Plus, Mediathek googeln, da sind die Folgen und meistens
Schleim.
In den letzten 5 Minuten sind wir dann häufig zu sehen, Claudia und ich. Tatsächlich relativ häufig inzwischen.
Ja, sehr cool, freue mich drauf.
Ja, es wird ein großer Spaß, wird ein guter Abend.
Das glaube ich schon. Ist ja auch ein großer Spaß, mit euch hier zu sitzen und das aufzunehmen. Denn ich schätze euch sehr, nicht nur als Impro-Spieler, sondern auch menschlich, das wisst ihr. Und ich freue mich, euch gerade im letzten Jahr kennengelernt zu haben. Über das letzte Jahr sprechen wir auch gleich nochmal. Das war auch nicht so einfach generell als Künstler, das wissen wir. Aber lass uns zurück zur Affirmative, in dem Fall zu den Schlaraffen kommen. Aus den Schlaraffen wurde irgendwann die Affirmative. Und es wurde immer professioneller im Laufe der Zeit.
Ja, das hat sich irgendwie so ergeben, ne? Dass wir immer mehr machen wollten und gemerkt haben, das macht super viel Spaß. Also investieren wir mehr Zeit da rein. Und je mehr Zeit wir rein investiert haben, desto mehr haben wir gedacht, können wir auch mehr Geld rein investieren. Und je mehr Geld wir rein investiert haben, desto mehr haben wir gedacht, können wir auch Geld rausziehen. Und
ja.
Jetzt sind wir reich.
Ich glaube, für mich persönlich war ganz lange das Problem in meinem Kopf, dass ich nicht zusammenbekommen habe, dass etwas so viel Spaß machen kann. Und es tatsächlich etwas sein könnte, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Weil sich das irgendwie in meinem Kopf, lag vielleicht auch am Jurastudium, aber in meinem Kopf hat sich das ausgeschlossen. Und deswegen habe ich diese Option einfach ganz lange nicht gedacht, bis quasi wir Geld verdient haben, ohne dass wir überhaupt Geld verdienen wollten. Und wir konnten es quasi gar nicht verhindern. Und dann kam halt irgendwann der Gedanke, Moment mal, wenn man einfach mehr davon macht, wenn man einfach mehr Shows spielt, wenn man mehr unterrichtet, also wir haben zum Beispiel am Anfang auch kostenlos unterrichtet, einfach weil es uns so viel Spaß gemacht hat. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man dafür vielleicht zahlen würde.
Was uns aber total geholfen hat, muss man sagen, weil wir haben so eine monatliche Sunday-Session eingerichtet, die wir jetzt inzwischen seit 10 Jahren machen, die tatsächlich seit 10 Jahren fast jeden Monat stattgefunden hat. Mhm. Durch die Pandemie bedingt, natürlich ein paar Monate nicht.
Online.
Dann wieder online, aber es waren so 2, 3 Monate, wo es nicht stattgefunden hat. Aber davor war es tatsächlich 10 Jahre durchgängig, jeden Monat. Und dadurch hatten wir schon eine relativ gute Community so an Menschen, die so Impro mochten, die auch immer mal gesagt haben, so hier, ich habe Bock, Impro zu spielen, aber ins Ensemble weiß ich nicht, ist mir zu viel.
Ja.
Und ich muss sagen, es gab so 2 Punkte. Zum einen, klar, dieses, wir haben plötzlich mehr Zuschauer bei unseren Shows gehabt. Es war so irgendwie größer, es wurde alles größer und irgendwie dann auch der Anspruch an uns selbst.
Aber die Menschen wurden größer.
Auch die, ja. Und dann gab es irgendwann den Moment, wo ich dann in Kopenhagen fertig war mit meinem Masterstudiengang. Und Claudia hat mich relativ häufig in Kopenhagen besucht. Und wir waren dann gemeinsam bei Shows vom Improv Comedy Copenhagen, die ja gerade eine Schule gegründet hatten. Mhm. Und dann saßen wir so zusammen da und haben darüber gesprochen. Und dann haben wir gedacht, ey, eigentlich ist das super cool. Wir würden so ein paar Sachen anders machen wie hier. Lass es uns doch einfach mal probieren. Und ich hatte den Vorteil, dass ich ja natürlich eine große Karriere vor mir hatte mit Filmwissenschaft und Videospielwissenschaft.
Und als Model.
Und als Model. Und Claudia natürlich so ein bisschen am Rande ihrer Existenz stand in ihrer Doktorarbeit. Und wir dann gedacht haben, ja, okay, wir machen das jetzt einfach. Ich schreibe jetzt meine Doktorarbeit nebenbei weiter und wir gucken mal, was geht. Und ich, also das hat Claudia gesagt und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung. Ja, okay. Und dann haben wir so den ersten Kurs angefangen zu geben für Geld. Das war so, glaube ich, das erste Mal, dass wir gesagt haben, so okay, wir verlangen jetzt Geld, dass sich Leute anmelden. Und da hatten wir eben den Vorteil, dass super viele Leute schon in der Sunday-Session so da waren, die dann direkt in den ersten Kurs gekommen sind. Die wollten dann weitermachen, dann haben wir die weitermachen lassen und einen neuen Level-Kurs und dann ist es irgendwie so weitergewachsen.
Ja, ihr habt ja quasi eine aufbauende Kursstruktur. Das könnt ihr gleich nochmal ganz genau erklären, weil das ist auch total spannend und finde ich eigentlich auch ein total logischer Schritt. Das ist ja das, was es in Kopenhagen so in dem Sinne nicht gab, dass es die aufeinanderfolgenden Kurse quasi auch am gleichen Tag waren. Aber lass uns ganz kurz, bevor du gerade noch antwortest, wie war denn dann der Schritt zu sagen, also wir geben jetzt im Moment Kurse und Workshops, zu sagen, wir gründen jetzt eine eigene Theaterschule mit eigenen Räumlichkeiten. Das ist ja auch nochmal ein großer weiterer Schritt.
Ja, also am Anfang war es natürlich so, dass wir uns das einfach nicht hätten leisten können. Aber unser Traum war das natürlich eigentlich von Anfang an, nur es ließ sich halt einfach nicht umsetzen. Und dann haben wir einfach eine Weile, sind wir halt in geliehenen Räumen unterwegs gewesen, was aber immer super stressig war. Weil dann hast du einfach 7 Schlüssel oder so und irgendwas funktioniert dann hier nicht und da nicht. Und
dann ist plötzlich eine Tanzgruppe in dem Raum, wo du jetzt deinen Kurs hast.
Oder dann stand ich mal mit einem Kurs vor einer verschlossenen Tür, weil die Batterien in dem Schlüssel leer waren und mir niemand gesagt hat, dass diese Batterien gewechselt wurden. Und so hat sich das dann halt gemehrt. Also der Leidensdruck wurde einfach größer. Und dann haben wir angefangen zu suchen. Und wir haben aber über 1 Jahr lang gesucht, bis wir geeignete Räumlichkeiten in der Mainzer Innenstadt gefunden haben, die man irgendwie auch bezahlen kann. Ja. Und es war ein sehr, sehr großer Glücksgriff, dass wir das hier, wo wir gerade sitzen, wir sitzen hier gerade in unserem großen Raum mit der Bühne, dass wir das gefunden haben. Und das ist auf jeden Fall ein Glücksort für uns.
Gab es zu dem Zeitpunkt dann auch schon diese aufbauende Kursstruktur oder kam die dann erst später? Mhm.
Deshalb war ja auch der Leidensdruck dann sehr groß, weil wir plötzlich schon 6 Kurse hatten, die parallel liefen, die alle in unterschiedlichen Räumlichkeiten waren. Das heißt, wir mussten irgendwie immer durch die ganze Stadt mit unserem Fahrrad cruisen. Und irgendwie gucken, welcher Kurs ist jetzt wie wo. Und es war dann auch managementtechnisch einfach super schwierig zu gucken, wie kriegen wir jetzt noch mehr Kurse unter. Und dann war es dann sehr großer Glücksfall, dass wir auch in diesem Timing tatsächlich einen Raum gefunden haben, weil anders hätten wir diese Schule gar nicht mehr so führen können, wie wir sie jetzt führen wollten, auch zu dem Zeitpunkt.
Und erzähl mir ganz kurz, wie die Kurse aufgebaut sind. Ich habe es ja schon gesagt, man fängt quasi mit dem Level 1 an, aber tatsächlich geht es dann immer weiter.
Richtig, dann kommt 2 und 3
ja, aber 4 am gleichen Tag.
5 und 6 und dann X.
Ja. Ganz genau. Aber es ist ja nun wirklich so, während andere Schulen sagen, wir unterrichten montags Level 1, dienstags Level 2 oder wie auch immer, habt ihr dann quasi, wenn der erste Kurs vorbei ist, Level 1 Kurs vorbei ist, gesagt, so, wir machen jetzt genau zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Tag Level 2. Eigentlich nur total logischer Schritt, aber irgendwie haben das viele andere Schulen oder auch Impro-Trainer vorher nie so gemacht.
Ja, also der Hintergrund dieser Entscheidung ist halt, dass Impro sehr, sehr sozial ist und viele von unseren KursteilnehmerInnen tatsächlich auf jeden Fall auch für die Kunstform und auch für die Bühne da sind, aber auch wegen der Menschen, weil tatsächlich bei uns in den Kursen die Leute auch Freunde und Freundinnen werden. Manchmal werden die sogar Paare. Ich habe schon mal gesagt, wir brauchen auch mal irgendwie eine Provision hier für unsere Partnervermittlungsagentur, die dem Ganzen zugrunde
liegt. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single bei der Affirmative.
Ja. Das hat uns ja leider jemand geklaut, den Spruch. Und das kannst du natürlich nur dann erhalten, wenn du in dieser Gruppe bleibst. Und du spielst natürlich auch einfach viel besser zusammen, wenn du eingespielt bist beim Improvisieren, logischerweise. Und deswegen ist das, ergibt das total viel Sinn. Allerdings, was du haben musst, ist, dass die Leute bei der Stange bleiben. Weil ansonsten wirst du nämlich keinen Level-5-Kurs mehr haben können. Und es gibt ja sowas wie auch Umzüge oder Arbeit oder sonst was. Und das muss man erstmal das Vertrauen haben, ja, das wird sich irgendwie durchtragen. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, ja, also natürlich sind am Schluss nicht mehr alle da. Wir fangen mit 12 an. Und jetzt zum Beispiel der Level-6-Kurs, der allerdings durch eine Pandemie gegangen ist, die waren nur noch zu 7. Aber das ist dann auch okay am Schluss.
Letztendlich ist es wie in der Schule, Gruppenzwang. Du willst doch cool sein und auch mit dabei sein. Das machen wir uns wirtschaftlich zunutze. Dafür stehen wir mit unserem Namen.
Du hast gerade die Pandemie angesprochen, das ist natürlich ein Thema, wovon wir auch nicht vorbeikommen, denn für euch war das auch ein großer Schritt. Dann, aber ihr seid relativ schnell von gar nichts in die Online-Kurse gegangen.
Ja, also wir haben nach 8 Tagen Pandemie hatten wir unseren ersten Online-Workshop und dann 2 Wochen nach 2 Wochen in der Pandemie waren unsere Online-Kurse online buchbar und haben dann direkt, ich glaube, wir hatten 5 Online-Kurse in der ersten Runde parallel und haben dann halt quasi einfach die komplette Impro-Schule ins Netz gelegt und sind so durch 3 Lockdowns gekommen.
Da muss man ja echt sagen, dass unser Job, den wir da zu dem Zeitpunkt hatten, quasi der ideale Job war für die Situation, weil wir qua Beruf improvisieren müssen. Und das heißt, das mussten wir ja alle. Plötzlich musste die ganze Welt improvisieren und gucken, wie sie zurechtkommt und neue Lösungen finden. So, wie mache ich das Beste aus der Situation? Und das haben wir dann halt einfach in der Woche dann relativ schnell machen müssen, weil auch einfach sehr viel auf dem Spiel stand und wir keine großen anderen Optionen hatten.
Ja, also ich würde dir absolut zustimmen, dass von der mentalen Grundhaltung das optimal war für uns, aber von allem anderen war es dann irgendwie doch auch gar nicht so optimal, weil natürlich haben wir auch einfach ein großes Einkommen durch Shows einmal, was einfach eine wichtige finanzielle Säule ist und auch durch Buchungen von Unternehmen. Und unser Terminkalender war innerhalb von 2 Wochen komplett leergefegt. Also alle Business-Sachen wurden verschoben oder abgesagt direkt. Und natürlich konnten wir einfach keine Shows mehr spielen. Und das haben wir tatsächlich gemerkt. Und ganz ehrlich gesagt war es so, dass wir jetzt im August vor einem Punkt waren, wo wir so wenig Geld hatten wie noch nie. Wo alles, was wir uns aufgebaut haben, sämtlicher finanzieller Puffer abgeschmolzen war, trotz Förderung. Wir haben Förderung bekommen, wir haben Förderung von der Stadt, vom Land und vom Bund bekommen.
Und von unseren Kursteilnehmern ja auch noch.
Auch ganz, ganz viele Spenden. Und trotzdem war es so, also wir hatten auf unserem Konto 5.000 Euro noch. Und das war alles, was wir hatten. Und davon müssen wir die Miete bezahlen, davon müssen wir leben. Das heißt, es ist tatsächlich so, wäre dieser Lockdown noch einen Monat länger gegangen, hätten wir uns überlegen müssen, ob wir einen Kredit aufnehmen müssen. Und zum Glück ist der Lockdown zu Ende gegangen. Ja. Und jetzt, wir haben halt super viele Shows gespielt im Sommer. Die Kassen sind wieder, die haben sich erholt. Es gibt für den Winter so viele Buchungen, also wirklich wie vor der Pandemie. Aber es war echt, wir standen schon wirklich am Cliff. Und ich habe jeden Tag, ungelogen, 3-mal unseren Kontostand aktualisiert.
Und es kam irgendwie nicht wie durch Zauberhand Geld dazu, ne?
Ja.
Das ist verrückt. Ich muss aber sagen, ich finde den Satz, die Kassen haben sich erholt, sehr cool. Irgendwie fühle ich mich jetzt so erwachsen. Die Kassen haben sich erholt, Shaggy.
Aber gut zu wissen, dann kann ich meinen Patreon-Support ja jetzt auch wieder canceln.
Nimm dein Geld.
Uns geht's ganz schlecht.
Alles gut. Aber trotz allem, lass uns nochmal über die Online-Kurse kurz sprechen, weil da haben wir uns ja quasi auch kennengelernt und da habe ich euch auch lieben gelernt. Relativ schnell habe ich dann zu euren Kursen gefunden und ihr gehört ja zu den Menschen, die mir gerade im Impro ganz extrem die Augen geöffnet haben. Also mit euch habe ich ja wirklich auch viel dann trainiert, viel gemacht. Und du, Claudia, du bist ja auch dann eine meiner Regisseurinnen für mein Solo gewesen, was übrigens am 2. Oktober hier in Fulda im Kreuz stattfindet. Und von euch beiden habe ich so unglaublich viel gelernt. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür, für die Arbeit, auch die ihr mit mich investiert habt.
Sehr gerne. Und ich finde, du siehst in Bademode sehr fantastisch aus, Shelly.
Du weißt jetzt endlich, wie man unter den Elektrozäunen durchkommt.
Zum Beispiel.
Ich habe auch sehr viel von dir gelernt, Shaggy. Also es ist ja immer ein Geben und Nehmen.
Wow. Die Kassen erholen sich in einem Geben und Nehmen.
Und der kleine Mann war auch da.
Was ihr auch gemacht habt während Corona, wir sind jetzt quasi auch noch nicht nur durchs Impro-Kollegen, sondern ihr habt auch einen Podcast gestartet. Wie heißt der denn und wo kann man den hören?
Der heißt Talking Heads und ist tatsächlich ein absolutes Nischenprodukt, würde ich mal sagen. Also man muss schon so einen gewissen Nerd-Faktor haben, um da reinzuhören. Denn wir reden tatsächlich über die Technik und nur darüber eigentlich, über die Techniken des Improvisationstheaters. Also von so Metathemen wie, was ziehe ich an auf der Bühne oder wie verhalte ich mich nach einer schlechten Show zu wirklich, wie kann ich besser zuhören, wie kann ich besser Angebote annehmen, reimen, singen, was gibt es für Rate-Games, also alles Sachen, die einem jetzt schon bei dieser Aufzählung gar nichts sagen, muss man sich dann vorstellen in 45 Minuten lang.
Ich finde es immer ganz spannend, weil so von außen stehenden Menschen ist ja immer so Impro-Theater, was muss man denn da lernen? Da ist ja überhaupt nichts.
Wofür
so.
Probt ihr denn?
Wofür probt ihr denn? Aber wir haben es jetzt inzwischen geschafft, dass wir fast 70 Folgen so gefüllt haben mit Sachen, die so zum Impro-Theater gehören und die ohne so alle Probleme. Wichtig sind, ohne Probleme. Und wir können wahrscheinlich immer noch 200 Folgen zusätzlich dazu ballern.
Easy.
Ist schon krass, wie man sich so in so ein Thema vertiefen kann und man stößt so nie auf das Ende von dem, was so da zu erfahren ist.
Ich vergleiche das immer ganz gern mit Fußball, wo nämlich irgendwie niemand diese Frage stellt. Also bei einem Fußballspiel weiß man ja auch vorher nicht, was passiert. Es wird kein Skript geben. Trotzdem würde niemand auf die Idee kommen zu fragen, aber wofür trainiert ihr denn da? Mhm. Weil natürlich gibt es einmal einfach den Körper, den man trainieren muss und sämtliche Muskeln. Aber natürlich gibt es auch Taktik, es gibt Standardsituationen, es gibt Techniken. Und exakt so ist das beim Impro-Theater auch. Und all diese Techniken und Strategien, gibt natürlich auch jede Menge Fußball-Podcasts, kann man natürlich auch in so einem Impro-Podcast sehr, sehr ausführlich besprechen.
Das muss man gerade auch nochmal sagen, dass man den Körper ja auch trainieren muss. Ich habe über Corona 8 Kilo zugenommen. Und es liegt nicht daran, dass ich mich anders ernährt habe, dass ich weniger Sport gemacht habe. Es liegt einfach daran, dass wir weniger Shows hatten.
Ich habe auch 4 Kilo zugenommen.
Ja. Weil, und das ist halt wirklich so, dass diese Impro-Shows ja schon auch wirklich physischer Sport sind. Und wenn du so pro Woche 2 bis 3 Stunden Sport machst auf der Bühne vor 100 Menschen und dann plötzlich nicht mehr, das merkst du schon auch. Und das ist schon auch krass.
Ja, total. Und ich habe auch tatsächlich nach unseren ersten Shows, nach dem ersten Lockdown, hatte ich Muskelkater.
Ja, ich auch.
Ja, das glaube ich gerne. Zu dem Podcast nochmal ganz kurz. Es ist der erfolgreichste Impro-Podcast in Deutschland. Das kann man.
Vielleicht sogar Europas, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich weiß nicht, ich kenne die ganzen italienischen und französischen Podcasts nicht, muss man sagen.
Ja, aber es gab ja einige Versuche auch in Deutschland mit anderen Impro-Podcasts. Also
die auch sehr, sehr hörenswert sind.
Die auf jeden Fall hörenswert sind.
Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir es wirklich relativ gut geschafft haben, pro Woche eine Folge rauszuhauen, was immer sehr gut ist, Kontinuität dann reinzubringen. Ne? Es gibt aus Berlin zum Beispiel fantastische Impro-Podcasts. Ja. Aus Mannheim zum Beispiel, aber wir sind so zumindest der regelmäßigste Podcast in Deutschland.
Ja, jede Woche eine neue Episode mit der Sommerpause. Übrigens bin ich ein paar Mal schon darauf angesprochen worden, witzigerweise, wenn ich Impro-Spieler kennengelernt habe, du bist der Shaggy, von dem die im Affirmative-Podcast schon ein paar Mal geredet haben.
Wirklich?
Das ist so, wirklich, das ist auch ein bizarres Gefühl.
Ja, und jetzt sind bald wir, ihr seid auch Claudia und Paul, die unerzogene Frau und der kleine Mann aus Shaggys Podcast.
Fulda Kultur, der Podcast. Ich warte ja auch immer noch auf die Einladung zu eurem Podcast Talking Heads.
Das ist richtig, die kommt auf jeden Fall.
Da freue ich mich schon drauf. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie ich euch das erste Mal in echt kennengelernt habe. Das ist nämlich auch eine lustige Geschichte. Das war im Unterhaus tatsächlich, glaube ich, da habe ich euch das erste Mal gesehen. Claudia hat da gespielt auf der Bühne, wunderbar. Und ich dachte, wow, was für eine tolle Spielerin, was für eine tolle Frau, was für eine Ausstrahlung, was für ein Charme und was für ein Talent. Ich war echt richtig begeistert. Ich fand es wirklich toll, dich da auf der Bühne dann auch live sehen zu dürfen. Und Paul, der Moderator dort da auf
war
der,
auch okay.
War super. Also ich fand, ich
die Bademode.
Die Bademode habe ich überzeugt. Da nicht gesehen.
Mein eingeölter Körper.
Aber ich fand auch, du warst ein wirklich sehr, sehr guter Moderator. Und danach habe ich euch noch kurz so dann persönlich gesehen. Wir haben uns schön unterhalten, das war toll. Und dann Paul gehe ich so vorbei. Und so gefühlt stand er da mit einer Sonnenbrille einen Cocktail in der Hand. Hey, hallo. Und wir sind weggegangen. Aber es war ein bisschen anders, oder?
Ja, es war so, ihr seid so an mir vorbeigegangen und ich kannte dich, zu dem Zeitpunkt warst du, glaube ich, noch nicht in den Online-Kursen gewesen, aber ich kannte dich über das Improfest online, was auch über online stattgefunden hatte, nur flüchtig, und da hattest du ja noch einen Irokesenschnitt so ein bisschen. Und da war ich so, Moment, es gibt nicht so viele Leute, die ich kenne im Impro-Kontext, aber du wohnst halt in Fulda, von daher habe ich dich nur nicht in Mainz erwartet. Ich war so, tschüss, und du so, ja, schöne Show.
Nein, ich habe gesagt, dass du toll warst als Moderator.
Das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, schöne Show, und bist weggegangen.
Hab mich vielleicht nicht getraut.
Und dann war ich so, Moment, wer ist das? Und ich trage dir immer noch nach, dass du mich nicht angesprochen hast zu dem Zeitpunkt. Aber man muss sagen, ich kann es auch verstehen, ich war ja umringt von Fans.
Ja, ganz genau so war es, als du da einsam an Dresden standest.
Aber ja, der guckt mich gerade so an, dass ich mich sehr unsympathisch mache in diesem Podcast.
Mittlerweile kennen wir uns ja auch deutlich besser und wir haben ja auch einen Podcast zusammen.
Das ist richtig. über was sprechen wir denn da, Shaggy?
Wir sprechen über das wunderbare Pixar-Animationsstudio von Disney.
Das ist richtig. Alle zwei Wochen über jeden Film chronologisch in der Reihenfolge.
Ja.
Lohnt sich zum Reinhören. Wir heißen Das große Brabbeln.
Das große Brabbeln. Und die nächste Folge, die erscheinen wird, ist, glaube ich, Monster AG.
Je nachdem, wann du diesen Podcast veröffentlichst. Ne? Man weiß genau, es nicht. So ist es.
Ja, man gehört, Kontinuität ist sehr wichtig bei Podcasts.
Richtig. Und eingeölte Oberkörper.
Und du warst neulich in Fulda und wir haben auch zusammen gespielt. Also du warst ja schon in Fulda quasi auf der Bühne.
Das ist richtig. Und in Fulda meinen wir irgendwo in der Pampa, wo nicht mal das Navi mehr funktioniert hat. Ganz
genau, in der Nähe von Poppenhausen sind wir aufgetreten.
Das ist ein geiler Name.
Poppenhausen?
Ja. In der Nähe von Poppenhausen
war das. Und du kannst dir vorstellen, was für eine Show das war.
Ja, aber bald sehen wir euch alle in Fulda am 29.01. Tickets gibt's ab sofort überall. Was erwartet uns in Fulda bei eurer Show?
Ja, also so ganz genau wissen wir das natürlich selbst auch nicht, weil es ja improvisiert ist. Also wie gesagt, wir trainieren, aber es gibt kein Skript für den Auftritt. Es wird aber eine klassische Impro-Show werden, weil wir gehört haben, dass Fulda jetzt nicht überflutet ist vom Impro-Theater. Es gibt Impro-Theater, aber nicht wie zum Beispiel in Mainz, wo wir zeitweise mal 16 Ensembles hatten in allen Facetten. Deswegen haben wir uns gedacht, wir bringen einfach wirklich das Best-of, ja, also die Sachen, die alle glücklich machen und aus Skeptikern Fans machen, die bringen wir mit nach Fulda. Und das heißt, wir werden eine rasante Achterbahnfahrt durch die Klassiker des Improvisationstheaters erleben.
Gebrochene Beine, Bademoden, eingeölte Körper, alles
Elektrozäune dabei. Und große Menschen. Das wird die erste Hälfte. Es werden sogenannte Shortform-Games, also einfach ganz kurze, knackige und sehr witzige Szenen. Und in der zweiten Hälfte spielen wir unser Lieblings-Show-Format.
Was quasi so ein bisschen unsere Bühnenversion von Netflix and Chill ist. Mm. Das heißt, ihr dürft gerne einfach Leute mitbringen, eine Popcorn-Tüte mitnehmen und euch bequem hinsetzen und gähnend den Arm über die Schulter legen der Nachbarin oder des Nachbarn. Denn wir spielen Filme. Und zwar werden wir drei Filme sehen und das Publikum darf entscheiden, welcher Film ganz bis zum Ende durchgezeigt wird. Und da haben wir das komplette Genre-Bouquet an Blumen für euch bereit. Und ihr dürft entscheiden, was für Filme es sein werden. Wir hatten schon Film Noir, Action, Arthouse, Bud Spencer und Terence Hill, komplett alles dabei.
Piratenfilm.
Kinderfilm.
Ja.
Da kennen wir uns ja auch persönlich aus. Meistens ist es
Schleim.
Es ist Porno und Kinderfilm nicht so weit auseinander, wie man denken mag und auch hoffen
sollte.
Ja. Ja, ich freue mich drauf, am 29.01.2022 bei uns in Fulda. Und das wird toll. Also na klar gibt es eine ganz, ganz Mini-Impro-Szene in Fulda, die gibt es schon. Es gibt die Spontanisten, das ist quasi mein Ensemble. Ich mit meinem Solo hatte ja natürlich jetzt auch meinen Auftritt am 2. Oktober. Und ich unterrichte ja jetzt auch. Und da bin ich auch von euch inspiriert worden, wie man unterrichtet. Jetzt ab Ende Oktober gehen die Kurse los, freue ich mich auch schon sehr. Aber euch mal wirklich auch nach Fulda zu holen, das war ja mein Wunsch, als ich das erste Mal gesehen habe. Da freue ich mich schon wirklich sehr, sehr drauf. Das wird toll.
Wir freuen uns auch wahnsinnig.
Ich war ja jetzt, wie gesagt, in Fulda und ich muss sagen, ich habe mich enorm in die Stadt verliebt. Es ist so schön. Ich liebe diese Innenstadt.
Du hast sehr geschwärmt.
Ja, wirklich. Und ich freue mich so unfassbar, in Fulda spielen zu dürfen. Ja, danke schön.
Ja, danke schön, dass ihr kommt. Und danke schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier für diesen Podcast Fulda Kultur. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur darf sich einen Song für unsere Playlist raussuchen bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht, liebe Claudia?
Ich habe mir einen ganz klassischen Rocksong ausgesucht, nämlich Fire Woman von The Cult.
Und du, lieber Paul?
Ursprünglich hatte ich mir überlegt, dass ich von System of a Down Toxicity drauf packe. Aber ich habe mich umentschieden, ich möchte gerne I'm Too Sexy for My Shirt auf der Playlist haben, aus gegebenem Anlass.
Ja.
Weil ich einfach in meiner Bademode durchstarte.
Sehr gut. Kommt beides
auf die Weil es auch ein großer Mann ist.
Ja.
Dann vielen Dank nochmal und ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören euch.
Wir freuen uns total auf euch. ihr freut euch hoffentlich jetzt auch schon auf uns, aber vor allen Dingen freuen wir uns auf eure Inspiration bei unserer Show, denn wir werden einmalig und nicht wiederholbar für euch improvisieren.
Quellekatalog, Otto-Katalog, gerne auch Duschen in IKEA. Ich bin Ihr Mann, Paul Ziemer, Ihr Model mit Herz und Verstand.